Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie alle kennen diese Stelle aus der Bergpredigt, und es geht dabei darum, dass eben der Wille Gottes, der sich ja auch in den Geboten manifestiert, dass der ewige Gültigkeit besitzt, dass der Wille Gottes heute nicht so und morgen anders ist, dass Gott sich nicht etwa nach der Zeit richtet. Dass Gott sagt, ich bin mit dem zufrieden, so wie es die Welt hält, wie es die Menschen tun, sondern die Menschen haben sich nach Gott zu richten, nach diesem seinem Willen, wie er ihn kundgetan hat. Und im Hinblick darauf sagt auch der Herr in der Bergpredigt: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz zu ändern. Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist, nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, dann kommt ihr nicht in das Himmelreich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das für eine Gerechtigkeit der Pharisäer? Es ist eine Gerechtigkeit, die sich eben nur an Äußerlichkeiten festmacht, die legalistisch ist, die eben nur darauf achtet, dass sie irgendwie so pro forma den Buchstaben des Gesetzes erfüllt. Und da sagt Gott, das ist keine Erfüllung des Willens Gottes. Warum nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Weil der Wille Gottes nur erfüllt werden kann mit Herz. Das heißt, er kann nicht äußerlich erfüllt werden, nicht nur pro forma, nicht nur dem Buchstaben nach, sondern er muss ausgefüllt werden durch die Person. Die ganze Person mit ihrem Herz muss beteiligt sein, um das Gesetz, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und wenn das Herz beteiligt sein muss, dann wird auch zugleich klar, weil das Herz der Sitz der Liebe ist, dass ohne diese Liebe der Wille Gottes nicht erfüllt wird. Pro forma, äußerlich, legalistisch geht gar nichts. Deswegen wäre es auch falsch zu denken, das Christentum ist eine reine Gesetzesreligion. Das ist sie nicht. Es ist eben nicht so, dass Christentum sich einfach aufhebt in Moralität, in irgendwelchem Wohlverhalten, sondern das Christentum ist eine Religion, die die Person als Ganze, die das Herz einer jeden Person ganz und gar einfordert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüt, aus allen deinen Kräften. Und ein zweites Gebot ist diesem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das ist schon einmal ganz wichtig, dass es immer um uns geht, dass wir gefordert sind von Gott. So wie Gott sich ja auch für uns einsetzt in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist nicht derjenige, der sagt, ich habe euch lieb, ich habe euch gern, ich bin euch barmherzig. Der macht überhaupt keine Sprüche, sondern er geht ans Kreuz für uns. Aus Liebe. Gott hat ein Herz für die Menschen. Für jeden Menschen, für jeden von ihnen auch. Und dieses Herz steht offen. Es ist einmal am Kreuz aufgestochen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und diese Wunde, die steht offen. Und aus dieser Wunde oder durch diese Wunde hindurch können wir aus diesem Herzen schöpfen. Und sollen schöpfen. Und das, was wir schöpfen sollen, das ist gerade seine Barmherzigkeit, seine Liebe, für die das Herz eben steht. Und die wird in ganz besonderer Weise dann geschöpft, diese Barmherzigkeit, im Bußsakrament. Ich sage das noch einmal ganz deutlich, weil die Rede in der katholischen Kirche von Gottes Liebe und von Gottes Barmherzigkeit, das ist also so wohlfeil und so billig geworden, weil jeder offenbar denkt, das geht einfach so. Nein, das ist das, was ich am Sonntag auch in der Predigt sagte. Uns ist alles zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen es wollen, wir müssen es nehmen. Oder wie ich jetzt sagte, in Zusammenhang mit dem Bild von dem geöffneten Herzen Jesu, wir müssen daraus schöpfen. Das müssen wir. Es langt für jeden. Absolut sicher. Es käme keiner zu kurz. Und wenn jeder schöpfen und schöpfen und schöpfen würde. Aber das muss er dann auch. Wenn das Gebot, wenn die Weisung Gottes für uns zum ewigen Leben, ich habe ja dieser Tage auch gesagt, die Gebote Gottes, das sind nicht die Knüppel, die Gott uns zwischen die Beine schmeißen will, um uns das Leben zu vergällen und die Lebensfreude zu versauern, sondern dass die Gebote Gottes und diese Weisungen nichts anderes sind als eben Leitplanken, Wegweiser zurück ins Paradies, das wir verloren haben. Wir selbst kennen den Weg ins Paradies nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir könnten ihn auch niemals finden. Wir müssen ihn gezeigt bekommen. Wir brauchen einen, der sagt, da geht's lang. Und das ist Gott. Und er sagt uns, wo es lang geht, durch seine Weisungen. Sodass wir sagen können, selbst wenn der Weg nicht mehr sichtbar wäre als Weg oder Straße, die Leitplanken oder die Stöcke, wie man sie in Bayern sehen kann im Winter, die stecken sozusagen den Weg ab, sodass man auch nicht einmal die Straße als Ganze sehen müsste, den Verlauf der Straße, sondern es eigentlich schon genügt, dass ich nur immer wieder den nächsten Stock sehe und immer zwischen den beiden Leitplanken und Stöcken bleibe. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist das Entscheidende. Die Liebe ist das Herz der Erfüllung der Gebote Gottes. Und die Liebe ist eine Gesinnung, die Gesinnung der Selbstlosigkeit, die Gesinnung der Selbstverleugnung, die Aufgabe des Ego, dass ich meinen ganzen Selbstbesitz sozusagen wie Christus auch in die Kelter und in die Mühle hineinwerfe, dass mein Ego dort sozusagen zerhäckselt wird. So wie eben die Körner gemahlen werden, damit Brot gebacken werden kann und die Trauben gekeltert werden müssen, damit daraus guter Wein entsteht. Und das ist eben diese Gesinnung, das ist das Entscheidende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das heißt, die Liebe ist nicht nur eine augenblickliche Tat, sondern die Liebe ist eine Grundgesinnung, eine Grundhaltung, eine Grundbefindlichkeit des Menschen, die dann sozusagen fruchtbar wird in der konkreten Liebestat oder auch, wie wir sagen, in dem guten Werk. Deswegen möchte ich heute auch einmal in der Gewissenserforschung unseren Blick sehr deutlich lenken, nicht auf das eine oder das andere, sondern auf Grundhaltungen, auf Grundbefindlichkeiten, so dass man sagen muss, das ist der Nährboden in mir oder ist das der Nährboden in mir, der mich bestimmt, der mein Denken bestimmt, meine Gesinnung bestimmt, damit auch mein Reden bestimmt, mein Handeln bestimmt. Oder ist es wirklich die Gesinnung der Liebe? Betrachten wir zuerst einmal unter diesem Gesichtspunkt unser Gottesverhältnis. Ich sagte gerade, Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, das ist eben die Gesinnung der Selbstlosigkeit. Versuche ich Gott wirklich zu lieben? Das heißt aber auch mit meinem Herzen. Habe ich ein herzliches Verhältnis zu dem lieben Gott? So wie es auch ein herzliches Verhältnis zwischen Menschen geben kann und auch gibt. Gibt es ein herzliches Verhältnis zu irgendeinem Menschen, das ich pflege? Und könnte ich dann sagen, ja, so ungefähr sieht das eigentlich auch mit meinem Gottesverhältnis aus. Ist ihm ganz ähnlich. Oder speise ich den lieben Gott nur ab mit Pflichterfüllung? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so Sonntagspflicht und wie das dann alles heißt. Na ja, also dann geht man dann halt mal in die Kirche, was ja heute schon gar nicht mehr wenig ist. Aber versucht dann irgendwie das ganz schnell auch hinter sich zu bringen. Wie intensiv ist eigentlich mein geistliches Leben? Wie viel Zeit nehme ich mir täglich für den lieben Gott? Das ist ein wichtiger Gradmesser für meine Liebe und Zugewandtheit. Mit einer geliebten Person möchte man so lange und so oft und so intensiv zusammen sein, wie einem das nur möglich ist. Kann ich das vom lieben Gott für mich auch so behaupten? Wie viel Zeit nehme ich mir für das Gebet, für das Lesen der Heiligen Schrift? Gehe ich eigentlich auch werktags in die Heilige Messe? Oder beschränke ich mich da auf die eiserne Ration, sage ich einmal, am Sonntag? Sollst den Sabbat heiligen, geh in die Kirche und erledigt. Habe ich einen inneren Zug zur Begegnung mit ihm, der jedoch mein Bräutigam ist? Habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm? Welche Temperatur hat eigentlich mein Herz? Ist kalt? Ist es lau? Oder brennt's? Ist es heiß? Der Herr sagt, einmal in der geheimen Offenbarung im Brief an die Laodizeer, du bist weder heiß noch kalt. Ach, wärst du doch heiß oder kalt. Aber weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Bin ich eigentlich klar entschieden für Gott? habe ich für mein Leben eine ganz klare Entscheidung getroffen, überhaupt schon einmal. Ganz bewusste Entscheidung. Wir sind getauft, wir erneuern Taufgelübde, aber das geht dann alles so, ja, Glaube, 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 und dann geht das alles wieder weiter. Aber das ist keine bewusste und gewollte Entscheidung, wo ich wirklich merke, dass ich jetzt mich selbst da auch entsprechend in die Pflicht genommen habe. Bin ich etwa nur ein Mitläufer? Woran hängt denn eigentlich mein Herz? Wo sind denn meine Vorlieben? Was ist denn das, was mich wirklich freut? Kann ich mich auf eine Begegnung mit dem lieben Gott wirklich herzlich freuen? So wie mit einem lieben Bräutigam, mit einer lieben Braut? Oder läuft das eben unter der Kategorie mühselige Pflicht? Na ja, man macht es halt so und dann ist es halt gut. Wofür habe ich eigentlich Zeit? Vielleicht sogar viel Zeit. Versuche ich eigentlich, mich frei zu machen und Zeit zu haben für den lieben Gott? Verbringe ich Zeit, die nicht notwendig wäre, vorm Fernseher, vorm Computer, im Internet? Och, da gibt es tausend Beispiele. Das nur mal als Beispiel. Verbringe ich Zeit, die ich eben besser füllen könnte, mit wichtigeren Dingen? Wie gekränkt, wie beleidigt, wie verletzt wäre ich eigentlich, wenn andere Leute mich so behandeln würden, wie ich den lieben Gott behandle? Erst recht, wenn diese Leute vielleicht schon so viel Gutes von mir erfahren haben. Wie steht es eigentlich mit meinem unbedingten Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes und schon meiner Bereitschaft, diesen Willen zu erfüllen? Versuche ich vielleicht, unangenehmen Verpflichtungen aus dem Weg zu gehen? Vielleicht auch dadurch, dass ich kommt jetzt wieder das Reizwort, aber ich sage es ganz bewusst, weil damit viel, viel Schindluder getrieben wird, nämlich der gute Zweck. Dass ich etwas tue, was mir Spaß macht, aber nicht den Willen Gottes, und sage, das ist ja dann für einen guten Zweck. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt nur einen Zweck, der gut ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Nur das ist ein guter Zweck. Begnüge ich mich damit, dass Gott die Liebe ist und auch die Barmherzigkeit? Oder nehme ich diese Gnade und Barmherzigkeit auch an? Schöpfe ich aus seinem Herzen? Sind Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes für mich nur billige fast möchte ich sagen, so pappische, fromme Phrasen, wie man so oft hören kann, so gerade aus frommen Mündern? Oder nehme ich sein Angebot der Gnade und Barmherzigkeit und der Liebe auch an? Thema der letzten Sonntagspredigt. In der, gerade auch die Annahme in der andächtigen Mitfeier der Heiligen Messe, in der möglichst häufigen Mitfeier der Heiligen Messe und auch im Empfang des Bußsakramentes. Benutze ich eigentlich Gott, das Heilige, die Kirche, das heilige Messopfer als Hintergrund für meine persönlichen Zwecke? Liebe Brüder und Schwestern, ich habe da einen ganz besonderen Fall oder eine Konstellation im Blick. Vielleicht wissen Sie nicht sofort, woran ich da jetzt denke. Wissen Sie, es ist leider so, dass man manchmal erleben kann, dass es ganz wichtig ist, dass ein Jubiläumsgottesdienst gehalten wird. Aber die Jubilare sehen Sie sonst nie in der Messe, sind nie vor Ort. Das nenne ich benutzen. Entweder man gehört dazu und dann gehört man dazu. Dann ist das selbstverständlich. Gar keine Frage. Verstehen Sie mich da sehr wohl recht. Aber sozusagen zu einer einmaligen Gelegenheit, dann wird dann alles aufgeboten und dann adieu und tschüss. Das geht eigentlich nicht. Das ist benutzen. Wie würde ich mich fühlen, wenn man mit mir das tun würde, was da mit dem lieben Gott geschieht? Was du nicht willst, dass man dir tue, das füg auch keinem anderen zu. Auch dem lieben Gott nicht. Also das ist ein Thema, ich denke, Sie kennen das alle, dass manchmal die Pfarrei sozusagen nur so die Pinnwand ist, an der man dann persönlich was aufhängt, aber sonst nicht in die Pfarrei investiert. Ist für mich die Heilige Messe das höchste Tun oder nur Zubehör eben für besondere private Anlässe? Das wäre nämlich ein frevelhafter Missbrauch des Heiligen. Ich habe von diesen Dingen gesprochen im Zusammenhang mit dem Evangelium von der Tempelreinigung. Wie präsent ist mir eigentlich in meinem Alltag, dass ich ein Christ bin? Das heißt, Glied des Leibes Christi der Kirche, Tempel des Heiligen Geistes, Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes. Habe ich mich in dieser Fastenzeit eigentlich schon bemüht, Gott ein wenig näher zu kommen, mein geistliches Leben zu intensivieren? Oder begnüge ich mich damit, wie bisher, Karussell zu fahren? Schein in die Missouri-Tüte, ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ, fertig. Dazu ist das Angebot eigentlich zu anspruchsvoll für die Fastenzeit, als dass man das sozusagen einfach finanziell erledigen könnte. Denn da passiert nichts am Herzen. Wir können uns nicht freikaufen von der geistlichen Arbeit an unserem Herzen. Darum geht es. Und das ist eine sehr mühselige und lebenslange Arbeit. So viel einmal zu dem Gottesverhältnis. Wir leben hier in dieser Welt, wir leben mit Menschen, unseren Mitmenschen zusammen. Wie ist eigentlich meine Einstellung zu der Welt und zu den Gütern der Welt? Wie ist eigentlich meine Einstellung zum Geld? Versuche ich mitzunehmen, was ich mitnehmen kann? So wie man es ja hören kann, einmal braucht es doch nicht der anderen zu geben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist hier vor allen Dingen gemeint? Es geht nicht darum, dass da etwas illegal wäre. Das mag dahingestellt sein. Sondern es geht darum, ob ich da überhaupt einen Blick habe auf das Geld oder ob das für mich wirklich nur ein höchst relativer Wert ist. Wie berechnend bin ich auch? Das wäre auch eine Frage. Liebe rechnet ja nicht. In dem Moment, wo ich immer nur denke, da kannst du noch einen Penning rausschinden, da noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Ich sage noch einmal, das ist nicht eine Frage der Legalität oder Illegalität. Muss es jedenfalls nicht sein. Das kann alles höchst legal und gesetzlich sein, unbestritten. Aber ich konzentriere mich doch dann auf die Welt. Das heißt, mein Blick ist doch dann auf die Welt gerichtet, auf den Mammon gerichtet, wenn ich jetzt gerade mal das Geld nehme, und nicht auf den lieben Gott und nicht auf die Ewigkeit, nicht auf die ewigen Güter. Das ist das, was ich damit meine. Wie wichtig ist mir mein Ansehen bei den Leuten? So nach dem Motto, was sagen dann da die Leute? Suche ich meine Ehre bei Gott oder suche ich meine Ehre bei den Leuten? Wie wichtig ist mir, was die Leute sagen und wie wichtig ist, für wen Gott mich hält? Gibt es Leute, die mir wichtiger sind als die Wahrheit, die objektive Wahrheit? Damit meine ich, wenn jemand etwas kritisiert an einem anderen, dann kann es passieren, dass der sofort in Schutz genommen wird, obwohl das, was kritisiert wird, 100% stimmt. Aber das muss dann sofort, die Wahrheit wird erstickt, bloß um eine Person gut dastehen zu lassen. Das hat viele Spielarten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Spielart dessen, was ich da jetzt anspreche, dass eben die Wahrheit erstickt wird, die objektive Wahrheit, zugunsten von Personen haben sie ganz genau, wo es um diese gedupschten und gedeckelten Missbrauchsfälle geht. Nichts kann sein, was nicht sein darf. Alles gelogen, stimmt nicht, darf man nicht alles so genau nehmen und so weiter. Damit hat man die Täter gedeckt. Und die objektive Wahrheit, die an den Opfern getan wurde, die hat man vertuscht. Und das geschieht in allen möglichen Formen, auch vor Ort in der Gemeinde. Da muss es gar nicht um sexuelle Verfehlungen gehen, absolut nicht. Sondern das einfach, weil jemand einem sympathisch ist, wird sofort dagegen gehalten. Obwohl der Einwand total richtig wäre, von der Wahrheit her gesagt, gesehen. Ist mir die Zustimmung anderer Leute wichtig? Spiele ich vielleicht sogar andere Menschen gegeneinander aus? Intrigiere ich? Vertusche ich die Wahrheit, weil es um meine Person, um meine Familie, um meinen Verein, um meine religiöse Gruppierung, sage ich sehr bewusst, geht? Bin ich parteiisch? Liebe ist unparteiisch. Beobachte ich genau, ob andere Leute alles so machen, wie ich es für richtig halte, um dann bei anderen über sie herzufallen, sie schlecht zu machen? Bin ich ein Lehrmeistertyp, der so im Ton des Oberlehrers meint, jeden belehren zu müssen? So Leute gibt es ja auch in unserer Gemeinde. Da kommt dann niemand dagegen an. Stelle ich eigentlich mich selbst in Frage? Meine Grundhaltung, mein Denken, meine Prinzipien, meine Handlungsmaximen. Kann ich mir eine Kritik einfach mal nur anhören, um sie dann auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen? Oder reagiere ich sofort mit einer Anklage? Bin ich rechthaberig? Kann ich eigentlich Irrtümer unumwunden zugeben, erst recht, wenn es sich um Verfehlungen handelt? Kann ich dann auch aufrichtig um Verzeihung bitten? Oder versuche ich es auszusitzen? Bin ich eigentlich geistlich entwicklungsfähig? Oder bin ich schon fix und fertig? Perfekt, vollkommen. Lege ich eigentlich an mich selbst die gleichen Maßstäbe an, mit denen ich auch anderen messe und die ich auch an andere anlege? Messe ich mit einerlei Maß oder mit mehrererlei Maß? Es gibt Leute, die bringen es fertig, die messen nicht nur mit zweierlei, sondern auch mit fünferlei Maß, je nachdem, um wen es geht. Nehme ich für mich eine Sonderstellung in Anspruch? Alles, was ihr von den anderen erwartet, dass sie euch tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Wie sieht es eigentlich mit der Ehrlichkeit, mit der Redlichkeit aus? Stimmt mein Auftreten und äußeres Erscheinungsbild mit meiner inneren Gesinnung überein? Bin ich eigentlich redlich? Bin ich ehrlich? Bin ich wahrhaftig? Bin ich aufrichtig? Oder bin ich auch scheinheilig? Ein Versteckspieler. Oh, es wird viel Versteck gespielt in unserer Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Bin ich so ein Nachtschattengewächs, von denen es auch unter den praktizierenden Katholiken ja gar nicht so wenige gibt? Bin ich link? Aber dann sofort in die weinerliche Opferrolle verfallend, sobald ich als Täter überführt bin. Oh, das ist eine häufige Erfahrung. Wenn man da nicht mehr ausweichen kann, dann wird Zeta und Matja und dann ist alles mögliche Schulden, dann hat man es ja nur gut gemahnt und all die ganzen Sprüche, die kennen Sie selbst auch gut genug. Die haben Sie alle schon gehört. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade was dieses Versteckspielen, was diese Unredlichkeit und diese Unehrlichkeit bedeutet, da haben wir im letzten Sonntagsevangelium ja gehört. Ich zitiere. Mit dem Gericht verhält es sich so. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Ganz genau. Wer aber die Wahrheit tut, der hat eben nichts zu verbergen und er kommt zum Licht. Johannes Evangelium, 3. Kapitel. Versuche ich Mängel oder Irrtümer oder Versehen oder Mangel an Information auf Seiten meiner Mitmenschen zu meinem Vorteil auszunutzen, um daraus für mich Kapital zu schlagen. Das ist eine ganz üble Grundhaltung. Wie sehr bin ich eigentlich überhaupt auf meinen persönlichen Vorteil bedacht? Bin ich eigentlich ein Opportunist? Ein Opportunist, das ist einer, der sein Fähnchen nach dem Wind hängt. Der ist alles und gar nichts. Der speuzt sich moins auf den Fußzehen, wenn er aufwacht und guckt erst mal, bevor er aufsteht, aus welcher Richtung pfeift denn der Wind, damit er sich sozusagen stromlinienförmig da einschmiegen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das, was für uns gefordert ist als Christen, ist ein klares, scharfes Gesicht und christliches Profil. Das gehört mit zu unserer Identität, das gehört mit zu der Ehrlichkeit und zu der Wahrhaftigkeit. Müsste ich nicht mehr auf den Vorteil, nämlich auf das geistliche Gemeinwohl aller bedacht sein, gerade eben auch als Glied des Leibes Christi, als Glied der Kirche? Bin ich mir eigentlich meiner großen Verantwortung für das geistliche Gemeinwohl auch der Gemeinde vor Ort bewusst und nehme ich diese Verantwortung auch wahr? Stütze ich die Gemeinschaft der Gläubigen vor Ort, gerade auch durch meine zuverlässige, beständige Anwesenheit und allen, die treu hier zur Gemeinde stehen, den möchte ich ganz ausdrücklich herzlich vergelt's Gott darin von hier aus sagen, bei dieser Gelegenheit und das ganz hoch anerkennen. Auch das möchte ich einmal deutlich gesagt haben. Wo so viele eben weglaufen und die Gemeinde als Ganze destabilisieren. Das ist das Gegenteil von Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber einer Gemeinde und gegenüber dem Leib Christi als Ganzen. Auch das in aller Deutlichkeit. Bin ich versöhnungsbereit? Habe ich allen, von denen ich mir auch nur einbilde, verletzt worden zu sein, von Herzen verziehen? habe ich eigentlich auch allen Verstorbenen von Herzen verziehen? Frevelhaft bittet, wer Gott um etwas bittet, was er nicht selbst auch seine Mitmenschen zu gewähren bereit ist. Letztendlich mein Verhältnis zu mir selbst. Bemühe ich mich wirklich demütig um geistliches Wachstum und um Streben nach Heiligkeit? Oder bin ich mit dem Karussellfahren, wie ich es ja immer nenne und wie Sie ja wissen auch, wie ich das meine, hochzufrieden? Versuche ich mein Leben wirklich im Lichte Gottes zu sehen und zu betrachten? Will ich wirklich an mir arbeiten, an meinem Ego arbeiten und mein Ego und meine Ich-Bezogenheit und jede Form von Selbstbehauptung immer mehr zurückdrängen und absterben lassen? Oder bin ich selbst verliebt? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist natürlich sehr deutlich, diese Gewissenserforschung, aber sie ist so wichtig, weil wir uns klar werden müssen über unsere Grundhaltungen und unsere Grundbefindlichkeiten. Wer wirklich vorwärts kommen will im Geistlichen, und das müssen wir alle wollen, der muss genau diese Dinge klar diagnostizieren, diese Grundhaltungen, und dann versuchen, eben mit der Gnade Gottes und durch seine Mitwirkung und seine Selbstbeteiligung genau das zu verbessern und zu verändern. Das ist das Entscheidende. Und das ist ja nichts anderes als Bekehrung. Die Grundhaltung ist immer eine Grundgesinnung. Und Umkehr ist einfach die Verwandlung der Gesinnung, welche auch immer, in die Gesinnung der Selbstlosigkeit und der Aufgabe des Selbstbesitzes, der Gesinnung der Liebe. So wollen wir uns nun als Sünder bekennen und beten gemeinsam das allgemeine Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jede schwerwiegende Verfehlung, Sünde ist beichtpflichtig. Ich darf das noch einmal sagen. Und es ist auch wichtig, dass wir das Bußsakrament regelmäßig empfangen, denn da erhalten wir auch die Gnaden wirklich zur Heiligkeit und zur wirklichen Umkehr. Wer nicht mehr beichtet, der weist eben auch diese Umkehrgnaden ab. Trotzdem möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, sich jetzt selbst zunächst einmal eine Buße aufzuerlegen, im Maße der von Ihnen erkannten Schuld.